Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupker
und Hermann Miklas. Die Geschichte, die ich heute erzähle, steht anders als die meisten anderen Geschichten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in allen vier Evangelien. Sonst hat jedes Evangelium so sein Repertoire an Geschichten, und natürlich, also die Kreuzigung Jesu, die ist in allen Evangelien erzählt, aber die Geburt zum Beispiel schon nicht, die wird nur einmal erzählt. Und daher hat diese Geschichte wohl auch einen ganz besonderen Stellenwert oder ein ganz besonderes Gewicht, auch wenn sie in den einzelnen Evangelien ein bisschen unterschiedlich erzählt wird.
Wie das ja oft ist, weil ja auch das Zielpublikum der einzelnen Evangelien ein unterschiedliches ist.
Ganz recht. Und die Zeit, in der sie das erzählen, also aus dem welchem Kontext sie gerade reden und schreiben.
Ist ja heute auch so, eine Zeitung, was weiß ich, eine bürgerliche Zeitung erzählt den Bericht anders als die Arbeiterzeitung oder ja, die Kronenzeitung. Ist einfach so.
Genau. Man kann jetzt sagen, es geht um die Frage, geht sich's aus oder geht sich's nicht aus? Diese wienerische Formulierung, es geht sich nicht aus, habe ich gelernt, verstehen Menschen in Deutschland nicht wirklich.
Tja.
Und wundern sich, was das bedeutet. Also zur Erklärung, wir haben nicht genug, damit das, was jetzt nötig ist, getan werden kann. Also das ist jetzt sehr
Das war jetzt die Übersetzung.
Akademisch übersetzt.
Etwaige deutsche Hörer.
Genau. Aber wir in Wien sagen, es geht sich nicht aus. Und wir sind nicht die Ersten, die das sagen. Die Jünger von Jesus haben das damals auch gesagt und haben auf die Art eine Geschichte angestoßen, die schon sehr merkwürdig ist. Der Kontext ist, dass Jesus zu ganz vielen Leuten geredet hat, und zwar nicht mitten in der Stadt am Marktplatz, sondern irgendwo in der Pampa an einer sehr einsamen Stelle, wo er eigentlich allein sein wollte, und die Leute sind alle nachgelaufen. Das war eine riesen Menschenmenge, also ein halbes Stadion voll oder ein ganzes. Und Jesus hat mit ihnen geredet und hat zu ihnen geredet und ihnen Mut gemacht und ihnen von Gott und vom Leben erzählt und von der Gnade. Und die Leute haben ja die Ohren aufgesperrt und sind gesessen einen ganzen Tag lang.
Also wenn wir schon beim Wienerischen sind, die waren Schmähstart.
Die waren Schmähstart und waren also berührt und begeistert und haben die Zeit übersehen. Und der Tag hat sich geneigt und die Dämmerung ist gekommen, und diese ganzen Leute haben den ganzen Tag nichts gegessen, wahrscheinlich auch nichts getrunken. Und Jesus hat geredet und die haben zugehört, und er hat geredet und sie haben zugehört. Und irgendwann ist es den Jüngern zu viel geworden und sie haben zu Jesus gesagt, hey du, schau mal, es wird finster, die Leute haben nichts gegessen. Wer weiß, was passiert, wenn diese hungrige Meute jetzt draufkommt, dass das ja eigentlich auch sehr ungemütlich ist. Bitte schick sie doch nach Hause.
Sag mal, war das überhaupt ein bisschen die Rollenverteilung? Die Jünger, so die ganz geerdet waren und auf die organisatorischen Einzelheiten geachtet haben, während Jesus sich mit Predigen und den höheren Dingen beschäftigt hat? Oder kann man das so nicht sagen?
Also ich glaube, dass die Jünger einfach irgendwann einmal auch genug hatten, weil sie haben ja die Geschichten immer wieder gehört. Das war ja für sie nicht so neu wie für diese vielen anderen Menschen. Weil er hat ja von Ort zu Ort gepredigt und er hat ja in Wahrheit immer das Gleiche gesagt, weil immer das Gleiche notwendig war zu sagen, dass eben Gott wie ein guter und gütiger Vater mit den Menschen umgeht. Aber die haben
aber
das
dafür gibt es doch eine ganze Menge Geschichten. Also immer das Gleiche wird es nicht.
Nein, aber also von der Sache her.
Ja.
Und die sagen, da ist nichts zu essen und schickt die Leute weg. Und daraufhin sagt Jesus, hey, wieso, woher wisst ihr, dass da nichts zu essen ist? Es könnte ja sein, dass jemand was mit hat. Also ihr sagt, da ist nichts, bevor ihr überhaupt hingeschaut habt. Also schaut's doch bitte erst einmal. Also sie schauen und tatsächlich, sie sagen, da ist ein Kind und das hat 5 Brote und 2 Fische mit. Aber das geht sich ja nicht aus. Jetzt sind wir dort. Und für mich ist jetzt die Frage, wieso wird gerade von einem Kind erzählt, dass es 5 Brote und 2 Fische mit hat?
Tatsächlich interessant.
Das ist ja wirklich interessant, weil ich nehme nicht an, dass dieses Kind jetzt ausgerechnet gegenüber allen Erwachsenen vorgesorgt hat, sondern ich denke, das mit dem Kind, das soll in der Geschichte erzählen, hier ist jemand, der noch nicht so nachrechnet, ob es sich ausgeht, ob es sich nicht ausgeht, was es kostet, wie viel es wert ist, wie man jetzt tun kann, sondern jemand, der in einer Situation einfach dann sehr spontan und situationsangemessen reagiert, aber nicht mit viel Reflexion und Hinterfragen.
Interessant, ja.
Also das ist jetzt mein Versuch, das mit dem Kind zu deuten, muss auch nicht stimmen. Und Jesus lässt sich dieses, was sich eh nicht ausgeht, bringen und sagt ein Tischgebet drüber.
Und das Kind hat es hergegeben.
Ja. Daher meine ich ja, jeder Erwachsene hätte gesagt, na hallo, und ihr könnt es mir abkaufen. Und was, also Mangelware hat einen höheren Preis, als wenn das in großen Mengen verfügbar ist. Wäre ein gutes Geschäft gewesen, aber das Kind gibt einfach das her.
Vielleicht sogar noch stolz drauf.
Genau, der große Jesus nimmt seine Brote, Fische. Ja, und was macht Jesus? Er sagt jetzt nicht, 5 Brote, 2 Fische für mehrere tausend Leute, die Zahl ist in den Evangelien verschieden. Das ist zu wenig.
So wie heute bei Zeitungsberichten,
genau.
Wie viele Leute bei einer Demonstration waren.
Genau, die Polizei sagt was anderes als die Veranstalter. Ja. Und er sagt eben nicht, naja, ein wenig zwäng, blöd, sondern er spricht ein Tischgebet, ein Dankgebet. Und hier kommt jetzt was sehr Persönliches von mir. Ich bin ja sehr früh verwitwet und wir haben es wirklich sehr eng gehabt finanziell. Und ja, das war also nicht so einfach und Butter einkaufen war damals überhaupt nicht drinnen. Wir haben immer nur Margarine aufs Brot geschmiert.
Weil es billiger war.
Weil es viel billiger war. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass, obwohl es so eng ist, kann immer noch jemand mitessen, wenn er gerade da ist und zur Mittagszeit halt vorbeigekommen ist. Und das war so überwältigend für mich, diese Erfahrung. Es geht sich, obwohl es eigentlich sich nichts ausgeht, geht sich's aus, dass noch wer bei uns zu Gast am Tisch sitzt, und da habe ich angefangen mit Tischgebet.
Das ist sehr berührend, was du jetzt sagst von dir selber.
Und daran erinnert mich diese Szene. Jesus dankt für das, was da ist, anstatt zu sagen, wie die anderen, naja, das ist ja viel zu wenig und es lohnt sich nicht und es geht sich nicht aus und es ist ja nichts. Und dann.
Also danken statt jammern.
Ja, und also wertschätzen das, was da ist. Es geht gar nicht so sehr um das Glas ist halb voll und das Glas ist halb leer, das ist so eine komische Rederei, sondern erst einmal würdigen, was da ist. Und dann passiert die Geschichte, die wohl sehr bekannt ist, die Jünger teilen dann das aus und ja, es geht sich aus. Und alle werden satt. Und wie satt sie werden, ist in den verschiedenen Evangelien verschieden. Also bei den einen reicht es, sie werden alle satt. Und bei den anderen, beim anderen Evangelium heißt es dann ja, und sie haben dann noch 12 Körbe voll. Restern eingesammelt. Ja. Also ja, das ist so dann ein bisschen übertrieben, ein bisschen Bildzeitungartig wird das dann noch gesagt. Interessant ist, dass die Bibel selber diese Geschichte nicht als Wunder bezeichnet. Das ist mir auch sehr wichtig. Also ein Wunder ist ja da, das denkt man immer gleich dran, dass irgendwie die Naturgesetze durcheinander gebracht werden oder etwas gegen die Naturgesetze.
Ja, irgendwas total Übernatürliches, was ja eigentlich gar nicht möglich
also,
ist.
Also, ja, dass ein Stein nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, sondern von unten nach oben fällt, das wäre so ein Wunder, weil es halt gegen alles ist. Sondern die Evangelien nennen diese Geschichte ein Zeichen, ein Hinweis darauf, also sozusagen eine noch eine Unterstreichung von dem, was Jesus da den ganzen Tag geredet und gesagt hat. Und jetzt gibt es halt auch noch ein körperliches Zeichen. Mhm. Also liebe Leute, ihr sollt nicht nur in eurem Herzen glauben und mit eurem Hirn bestimmte Dinge für wahr halten, sondern es soll euch wirklich als ganzer Mensch gut gehen. Das ist Gottes Wille.
Ja. Ist es nicht so, dass die Symbolhaftigkeit eines solchen Zeichens noch viel höher zu bewerten ist als das Wunderhafte daran?
Genau. Es weist ja auf etwas hin, auf eine Wirklichkeit hin, die man eben mit Worten irgendwann nicht mehr wirklich umschreiben oder beschreiben kann, sondern wenn die Leute dieses Stückchen Brot in die Hand kriegen, und vielleicht ist es sogar schon trocken gewesen, wenn es den ganzen Tag da in der Steppe gewesen ist. Aber trotzdem, also ich kriege jetzt etwas, obwohl ich überhaupt nicht erwartet habe.
Ja. Ich frage mich, wo ist oder ist überhaupt ein Unterschied zwischen dem, was du jetzt in deinem Leben erfahren hast, nämlich auch wenn wir nur wenig haben, es kann noch jemand dazukommen und es reicht. Und da geht es also um 4 oder 5 Personen und dort geht es halt um ein paar Tausend. Aber der Unterschied ist gradueller, aber nicht wirklich ein substanzieller.
Der Unterschied ist gering. Und die Bibel sagt eben, es ist ein Zeichen für etwas. Und nicht ein Wunder in ja, wo halt alles auf den Kopf gestellt wird.
Und vor allem der Schwerpunkt der Aussage liegt nicht auf dem Wunderhaften.
Ja, genau. Jetzt könnte man ja glauben, alles ist wunderbar.
Wunderbar.
Wunderbar. Weit gefehlt. Die Leute, die dabei waren und die das erlebt haben, waren zu einem Großteil natürlich berührt und sind heimgegangen und haben zu Hause erzählt, was sie jetzt gerade erlebt und gehört haben, aber auch empfunden haben. Aber da waren auch ein paar welche dabei und das waren die, die also eher so zu den Mächtigen und zu den Autoritäten gehört haben. Die haben gesagt, der Mann, dieser Mensch ist ja brandgefährlich. Der, unter Anführungszeichen, manipuliert ja die Leute, weil manche haben dann geschrien, du sollst unser politischer Anführer sein, König, steht im Johannes-Evangelium. Ja. Hallihallo, haben wir hier den Beginn eines politischen Aufruhrs? Und die haben sich zusammengetan, sind nach Hause gegangen in ihre Blase und haben angefangen zu überlegen, wie sie diesen Mann aus Nazareth unschädlich machen können. Unschädlich machen heißt in dem Fall umbringen.
Und bei allem, was nachträglich über den Tod Jesu, dessen wir bald gedenken, aber nachträglich als Interpretation theologisch möglich geworden ist, der Anfang ist wahrscheinlich in Überlegungen, die sehr irdisch und politisch sind, der Mensch ist gefährlich.
Der Mensch ist brandgefährlich.
Ja.
Du kannst diese Geschichte, wie gesagt, in allen Evangelien nachlesen. Ich habe mich ans Markus-Evangelium im 6. Kapitel und ans Johannes-Evangelium im 6. Kapitel gehalten und möchte jetzt noch einen Zusatz, einen nachträglichen machen. Und für mich ist auch interessant, dass Jesus hier nicht gefragt hat, sind die Leute nicht selber schuld, dass da ohne Proviant dahergekommen sind und hungrig sind, sondern er hat gesehen, diese Menschen sind hungrig und jetzt schauen wir, dass das auch gelöst wird oder dass es hier für sie etwas gibt, wo sie dann nach Hause, gut nach Hause kommen. Und dieses nicht danach fragen, ob jemand fahrlässig war, ob jemand selber schuld ist, das gehört für mich auch ganz stark zur Botschaft Jesu, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Also dieses Auseinanderdividieren, hier unschuldig in Not und da schuldig in Not, selbstverschuldet in Not geraten, das tut mir in der Seele weh, wenn ich das leider immer wieder höre. Also das ist jetzt schon ein Stück weit hergeholt, aber mir ist das auch wichtig im Zusammenhang mit der Geschichte.
Ja, ich verstehe. Also es gilt auch ernst zu nehmen, dass selbstverschuldete Not echte Not ist und sein kann.
Und der Hilfe bedarf.
Und der Hilfe bedarf, ja.
So viel die heutige Geschichte.
Danke sehr.